24-34. Von unnützen Sorgen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinne nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum solltet ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Wort des lebendigen Gottes.
Amen.
Thank you.
dein Wort, öffne unsere Herzen, dass wir dich darin sehen. Amen.
Amen.
Das heutige Predigtthema ist wie ein Stich ins Wespennest für ganz viele. Wenn sie das hören, wupp, steigen die Emotionen hoch. Und aus diesem Grund möchte ich mit etwas beginnen, mit einem Lied als Einstieg.
Good morning, es war ein Mädchen auch schon an der Nacht. Habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles klar. Wir schwingen unser linkes Bein, der Hände aus dem Bett. Der Bettvorleger gibt uns Schwung bis direkt vors Klosett. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Fertig. Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wenn ein Tag so wunderschön beginnt, ist alles drin. Heute bleibt die Dusche kalt, das Wasserrohr ist hin. Wir gleiten auf den Fliesen aus und brennen uns den Steiß. Als Krönung schmeckt der Kaffee heute irgendwie nach Schweiß. Die Zeitung ist geklaut, was soll's, die schreiben eh nur Dreck. Ein Zettel auf dem Tisch für mich, aha, die Frau ist weg. Mit meinem Auto, meinem Hund, das nennt ihn nur Liebe. Die Pornosammlung hat's auch, Gelegenheit macht Diebe. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles klar. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles klar. Ich trink mir an, steig ins Auto und trete voll aufs Gas. Entenjagen macht besoffen doppelt so viel Spaß. Wieso hat der vor mir jetzt eine Vollbremsung gemacht? Denke ich noch so bei mir, und dann wird es Nacht. Ich werde wach, vor meinem Bett steht ein alter Mann und sagt, sie hatten einen Unfall und grinst mich blöde an. Ich sag, wieso hab ich eigentlich noch das Steuer in der Hand? Er sagt, das wird in Englisch kreisen Harfe genannt. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles klar. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles klar.
Ja, das trifft die meisten Menschen, dieses Gottesbild, dass sie mit Sorgen schlafen gehen, dass dann alles schief geht, eh klar, eine ganze Kette an Reaktionen. Das ist das eine. Und das andere, zwei alte Männer liegen auf der Palliativstation. Beide schwerst krank, die Tage ihres Lebens sind gezählt. Jammert der eine, ach, wie wird es morgen sein? Ich halte ja heute schon gar nicht mehr aus. Es ist ja alles schlimm. Schlecht ist alles, sagt der andere. Ach, mir geht's gut. Schau ihn an, sag einmal, was ist denn jetzt los? Du schlägst ja genauso da weh. Sag das schon her, wir werden immer jünger. Jetzt bist du aber ganz verrückt. Sagt er. Haar habe ich keine. Zähne habe ich keine. Und die Windeln mache ich auch. Also, zwei realistische Situationen. Ganz klar. Das eine Gottesbild hat einen Gott, gar keinen Gott, den Gott der Welt. Das andere ist realistisch. Von dem 20., 18. Lebensjahr steuern wir auf etwas zu. Auf unser Ende. Oder auf unseren Anfang. Und das macht den Unterschied. Das macht den großen Unterschied. Wo schaue ich hin? Wem glaube ich? Welches Gottesbild habe ich? Einen mit einem alten, vertrottelten Mann, der mir sowieso nicht hilft? Oder weiß ich, wo ich hingehe? Dass diese Etappe auf der Erde eigentlich nur eine ganz kurze Station ist. Eine Station, wo Gott sagt, ich habe dein Leben geplant, bevor du im Mutterleib warst. Ich habe deine Haare am Kopf gezählt. Also das hat sicher noch keiner gemacht, nicht einmal die, die uns ausfallen, zählen wir. Dieser Gott, der mich so sehr liebt, der dafür sorgt, dass ich keine Windeln mehr brauche, der vielleicht dafür sorgt, dass es irgendwo Windeln mal für mich gibt. Ein Gott, der mein Leben in der Hand hat. Ein Gott, der mich bewahrt. Jesus ist in eine Station gekommen, in eine Situation gekommen, die ärger war als unsere westliche Welt heute. In eine Situation von Kriegen, von Unterdrückung, von Hunger, von Not, von Ausbeutung. Und er hat gewusst, warum er hinkommt. Und was hat er vorgefunden? Ein Volk, das er so sehr geliebt hat, dass es aus Ägypten befreit hat. Ein Volk, das an keinen Gott mehr geglaubt hat. Das hat er vorgekommen. Das war die Situation, wie er gekommen ist. Und er hat auch gewusst, warum er kommt. Dass sein Weg der ist, unsere Schuld ans Kreuz zu tragen. Ein Weg voll Schmerzen, ein Weg voll Blut, ein Weg voll Tränen. Das hat er gewusst. Und trotzdem hat uns so sehr geliebt und ist gegangen. Und in dem ganzen Evangelium, er beginnt mit der Bergpredigt, sagt er, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder dienen wir dem einen, das ist der Welt. Unser ganzes Interesse richtet sich auf die Welt. Oder wir schauen auf den, der uns geplant hat, der das Universum geschaffen hat mit allen Galaxien, der den Mond aufgehängt hat, die Sonne, die jeden einzelnen Stern beim Namen kennt. Das können nicht einmal die ganzen Rechner der Welt, die Computer erwirren. Das ist mein Gott. Mein Gott, der alles in der Hand hat, mein ganzes Leben. Der mich so sehr liebt, dass er mich geplant hat. Aber er hat mich geplant auf etwas hin. Er sagt, ich habe dich voraus erwählt. Auf Jesus Christus hin. Denn er ist der Mittler zum Himmel. Er ist der Eintritt ins ewige Leben, niemand anders. Und es werden immer Vögel über unseren Kopf fliegen. Die ganze Bibel ist davon voll, dass wir voll klug sein sollen, wenn wir ein Haus bauen, dass wir berechnen sollen, dass wir arbeiten sollen, dass wir unser Geld auf ehrliche Art und Weise verdienen sollen. Die ist ganz voll davon. Nirgends verkündigt Gottes Wort einen Fatalismus, wir sollen uns hinlegen, alles wird schon gut, steht nirgends in der Bibel. In der Bibel steht, dass uns Mühe und Plagen erwarten hier auf der Erde. Und es werden Vögel über unseren Kopf fliegen, das wissen wir, wenn wir rausgehen. Aber dass sie Nester bauen oder uns auf die Schulter kacken, das ist wieder was anderes, dass wir uns dorthin stellen. Und das ist unsere Sichtweise. Und wenn dieser Gott uns geplant hat, vor der Ewigkeit, bevor noch irgendeiner von uns da war, dann weiß er auch, was wir brauchen. Er weiß sogar, was wir wollen. Wenn ich meinen gebrochenen Zehen anschaue, er weiß, wie gerne ich schwimme. Und er liebt mich. Und wenn ich an diesen Gott glaube, diesem Gott vertraue, dann weiß er, was für mich gut ist. Auch wenn manche Dinge in unserem Leben eintreten, die für uns sehr schmerzvoll ist. Und das ist der Tod, das sind Krankheiten, aber die sind in der Welt. Nirgends verschweigt uns die Bibel, dass es die gibt. Die sind da, aber sie haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat der Ort, wo wir mal ewig sind. Hier sind wir nur kurze Zeit, ganz kurze Zeit, im Vergleich zur Ewigkeit. Aber die Ewigkeit beginnt in dem Moment, wo ich auf Jesus Christus schaue. Wo er mir Kraft und Stärke gibt. Wo er mich so sehr liebt, dass er gegen das Wissen der Ärzte und der Gipser mein Bein heilt. Nicht nach 6 bis 8 Wochen, sondern einfach nach 10 Tagen und sagt, geh schwimmen. Und das ist der Gott, an den ich glaube. Der Gott, der sagt, sorgt euch nicht. Um euer Leben. Wie sollen wir uns um unser Leben sorgen? Was hat es für einen Sinn? Er hat es geplant und er hat das Ende in der Hand. Und dazwischen stellen wir uns gute Ärzte zur Verfügung. Und manchmal redet er auch dazwischen rein und macht es besser. Weil dem hat er den Verstand gegeben. Und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist das Leben nicht mehr als die Speise und, das, und der Leib mehr als die Kleidung? Als Adam und Eva aus dem Paradies verstoßen wurden, weil sie Gottes Wort nicht anerkannt haben, was hat er gemacht? Er hat sie bekleidet. Und jetzt bekleidet er uns, wenn wir an ihn glauben, mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit. Und das ist das einzige Kleid, das vor Gott gilt. Das einzige Kleid, das sauber ist. Unser eigenes Kleid ist immer zu kurz. Das passt nicht. Aber sein Kleid hüllt uns ein in Gerechtigkeit. Wir selber, ich weiß nicht, ich bin nicht so gerecht. Vielleicht seid ihr es besser. Aber die Gerechtigkeit, die uns er gibt, das ist die, die vor Gott zählt. Und das ist ein sauberes Kleid. Und das Fatale ist, ich muss mein Kleid in die Waschmaschine geben und dann bügeln. Sein Kleid, wenn ich wieder mich anpatze. Wir leben in dieser Welt, wir patzen uns immer wieder an. Er wäscht es rein. Und es bleibt immer rein. Und ich kann mit jedem Fleck sofort zu ihm rennen und sagen, Herr, schau her, schon wieder ist mir was passiert. Und da, schon wieder, und da haben wir angerissen. Und was macht dieser Gott? Er macht es rein. Er sagt, kommt, sagt mir, was ihr da falsch macht. Ich mache euch rein. Ich gebe dir das neue Herz und ich bin treu und gerecht. Und das ist das Wunderbare. In Christus sind wir geboren, wie damals Noah mit seiner Familie in der Arche Noah. Alle Menschen sind ertrunken rund um ihn. Aber er wurde gerettet. Und wenn 1000 und 10.000 auf deiner Seite fallen, ich bin bei dir, sagt er. Ich bin dein Stock und ich bin dein Stab. Wir können nichts vorausplanen. Wir können keinen Erdrutsch verhindern. Wenn unser Herz verändert ist, okay, wir können dafür sorgen, dass die Erde nicht abgeheizt wird, dass die Pflanzen stehen bleiben und dass eine gescheite Steinschüttung gemacht wird. Wir können das mit unserem Verstand sorgen, aber auch nur, wenn er in unserem Herzen wohnt. Weil sonst werden wir unseren eigenen Garten wunderbar machen, aber über den Nachbarzaun haben wir einen Dreck rüber. Und das passiert ja jetzt auf der Welt. Das geschieht. Wir schmeißen unseren Dreck dem anderen in den Garten und sondern zeigen wir mit dem Finger hin, schau, wie der dreckig ist. Und dieser Gott sagt, nein, seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ist das nicht wunderbar? Jesus, der weiß, dass er ans Kreuz geht, der weiß, dass er in eine Situation kommt, wo es Kriege ringsum gibt, Hungersnot, Krankheiten, keine E-Card, keine Versicherung, kein Spital, das sich jemand leisten konnte, außer vielleicht der war besonders reich. In diese Situation sagt er den Leuten, schaut auf die Vögel, wir sind so in Sicherheit, so geschützt und wir wollen alles selber tun. Hätten die Leute damals nicht viel mehr Grund gehabt, dass sie gesagt haben, du siehst nicht, wie es uns geht? Aber Gott sagt, nein, schaut denen zu, für die sorge ich. Und wie viel mehr für dich, wo ich dich so sehr liebe, dass ich mein Leben für dich gebe. Und wenn dieses Gottesbild in unserem Herzen ist, dann wissen wir, als allererstes an meinem Tag, gebe ich alles zu ihm. Und als letztes an meinem Tag gebe ich alles zu ihm. All meine Sorgen werfe ich auf mich. Und wenn ich das als meinen Tagesablauf festmache, wenn ich meinen Tag so beginne, meinen Tag so beende und zwischendurch dem Herrn dank, dass er der ist, der für mich sorgt, dann lebe ich anders. Dann brauche ich vielleicht weniger Faltenkrebs. Gewisse Dinge werden passieren in meinem Leben. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, die kann ich nicht aufhalten. Und trotzdem weiß ich, er ist bei mir. In jeder Situation, egal wie es ausschaut. Er verschweigt uns in den Psalmen nicht, dass es dunkel wird. Weil er sagt, er wird uns aus der Dunkelheit befreien. Und wenn wir hinfallen, wird er uns aufheben. Also er sagt ja, es wird passieren, dass wir hinfallen. Er verschweigt uns nicht, er sagt, du wirst nicht wie ein Seilenzer dahin marschieren, sagt er nirgends. Er sagt, du wirst auch hinfallen, aber ich werde dich hochheben, ich werde das geknickte Rohr nicht brechen, ich werde deine Wunden verbinden. Und das ist das Wunderbare, das ist dieses Gottesbild, nicht das Gottesbild des Ersten. Das Gottesbild, wo ich weiß, wo ich hingehe, wo ich weiß, wessen Kind ich bin, wo ich weiß, dass ich geplant wurde. Aber was ist ein Leben, wenn ich weiß, ich bin geplant und ich handle nicht danach? Was nützt mir das schönste Auto in der Garage, wenn es keinen Treibstoff hat? Ich werde nie ausfahren können. Wenn es kein Pickel hat, ich werde die gesetzlichen Normen nicht erfüllen. Was nützt uns das? Gar nichts. Aber dieser Gott, der in meinem Herzen wohnt, der mich geplant hat, der meine Zukunft in der Hand hat, der weiß, warum ich bin. Der ist der Gott, der für mich sorgt. Noch viel mehr als für die Vögel. Weil er hat unsere himmlischen Wohnungen bereits vorbereitet. Und im Irdischen verspricht er uns auch, immer da zu sein. Er sagt, na, aber wenn du das und das und das und das und das nicht magst, erst dann bin ich da. Sagt er nirgends. Er sagt, ich bin immer da. Immer mit dir. Ich wohne in dir. Und das ist doch wunderbar, dieses Gottesbild zu haben. Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu einer Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Keiner von uns lebt einen einzigen Tag länger, wenn wir uns mehr sorgen. Und Gott wird uns, wenn wir vor ihm stehen, nicht sagen, da hast du zu wenig gesorgt. Aber er sagt eine Sorge, die uns bewegen soll. Das ist die Sorge, ob wir bei ihm sind oder mal nicht. Und das ist die tragende Sorge. Diese Sorge sollen wir alle haben. Und diese Sorge treibt uns in seine Arme der Vergebung, der Liebe, der Gnade und der Annahme. Das ist die einzige Sorge, die unser Herz bewegen soll. Bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Und wenn ich ein Kind Gottes bin, dann weiß ich, wer für mich sorgt. Die Israeliten hat er befreit von dieser Situation, von der Situation der Gefangenschaft, der Knechtschaft und Ausbeutung. Und er hat jeden einzelnen Tag in der Wüste für sie gesorgt und hat ihnen Manna vom Himmel gegeben. Heute wird man das wahrscheinlich Encapsulations, Nahrungsergänzungsmittel nennen. Da war alles drin. Aber er hat gesagt, du sollst nur so viel nehmen, was du heute brauchst. Und die Israeliten haben gierig gesammelt, gleich die Töpfe und Körbe voll, am nächsten Tag was hin. Hat eine Zeit lang gedauert, bis sie draufkommen sind, es nutzt ihnen nichts, wenn sie einen Mosefüll vorbereiten. Es ist hin am nächsten Tag. Und jetzt reihenweise bringen sich die Leute um, weil die Aktien in den Keller fallen, die Zinsen auf null runterrattern. Jetzt haben sie Milliarden und was haben sie davon? Wir haben eine galoppierende Inflation. Sie verlieren ihr Geld reihenweise. Wir können keinen Anhänger mit in den Friedhof nehmen und all unsere Klamotten dann ins Grab stopfen. Die werden genauso verrotten. Aber wir können hier und heute leben mit freudigem Herzen, ihm sagen, Herr, ich bin jetzt im Gottesdienst bei dir, sorg du für meine Katzen. Das ist das Wunderbare, dass dieser Gott ein Gott ist, der aus meiner Handyweite heraus sorgt für mich. Er liebt mich. Und was tut ein Vater alles für seine Kinder? Wie viel unnützes Zeug wollte ich haben und habe mir gekauft oder von meinen Eltern damals erbettelt. Und ich habe es gekriegt. Und so ist dieser Gott auch. Er gibt uns so viele Dinge, die wir eigentlich gar nicht tragen können. Aber er gibt es uns nicht für uns allein. Er sagt, er weitet unseren Blick über den Tellerrand hinaus, über den Zaun hinaus, zu unserem Nächsten hin, nicht zu unseren Sorgen, auf ihn. Und mit seinen Augen sehen wir den Nächsten, mit seinen Augen sehen wir die Probleme, mit seinen Augen kriegen wir die Kraft, durch ihn. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Ich aber sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und Salomo war damals der reichste Mann der Welt. Also der war ordentlich vermögend. Und oft denke ich mir, ich gehe da manchmal eine ganz kleine Abkürzung über die Wiese und das sind so ganz kleine, mini blaue Blumen. Und dann geht jemand mit seinem Hund drauf, raus und der Hund hockt sich dorthin und diese kleine, wunderschöne Blume wird gelb. Verdorrt. Und dieser Gott hat sie gemacht. Und da hat er gewusst, er weiß auch wissen, dass ein Hund da vorbeikommt oder irgendein Bauarbeiter draufsteigt. Und es zertritt. Und trotzdem hat es gemacht. Und wie viel mehr liebt dieser Gott uns? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Er weiß es. Nicht wir sind diese gescheiten Leute, die auch draufkommen, ich brauche das. Er weiß es. Der Mann in dem Lied, Guten Morgen, meine Sorgen, ist wahrscheinlich mit so einem Kopf eingeschlafen, dass er am nächsten Tag unkonzentriert ausgeschlafen war, ist ausgerutscht, hat nicht vorgesorgt, hat nichts gesehen vor lauter Sorgen, dass die Klorolle aus ist. Was ist ihm passiert? Er hat sich wahrscheinlich auf seine Pornosammlung gestützt, anstatt auf die Frau. Dann ist sie abgehauen. Und was hat sie ihm weggenommen? Das, was wahrscheinlich ihre Ehe ruiniert hat. Und hat sie mit Mist gestopft. Und das ist unser Gott, der sagt, sorgt euch nicht, überlasst mir das Denken. Ich habe euch einen Verstand gemacht. Und ich weiß auch, wie viel da drin ist. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Nicht alles wird uns auf der Erde hinzugefügt. Das ist mal so. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Aber eines sagt er mit Sicherheit, im Himmel werden alle Tränen abgewischt. Da werden wir eine Herrlichkeit sehen, die wir uns heute nicht mal mehr ausmalen können. Und unser Ziel ist nicht hier die Erde. Für uns, dass wir sie gestalten, dass wir sie bauen, dass wir Freude daran haben. Aber auch diese Freude sollen wir teilen. Wir sollen nicht unser ganzes Herz nur anfüllen mit dem, was wir horten. Sondern wir sollen es teilen. Es gibt Nachbarn, es gibt Menschen, die vielleicht weniger haben. Und aus diesem Grund sollen wir das, was wir haben, diese Freude, die wir haben, weitergeben. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn am morgigen Tag wird er für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Und das ist wunderbar, weil viele unserer Sorgen haben wir deshalb, weil wir kontrollsüchtig sind. Wir wollen alles unter unserer Kontrolle haben. Alles soll nach unserer Regel, nach unserem Verstand gehen. Und weh, das Hefel steht vielleicht ein Stückchen weiter weg. Aber es ist nicht Fatalismus. Es ist Kontrollsucht und Stolz. Wir halten uns für das Alpha und Omega. Wir halten uns für Gott. Wir glauben, dass wenn wir das nicht machen, ja, wer wird es dann machen? Wenn ich es nicht heute mache und tot bin, ja, mache ich mir keine Sorgen, dass es morgen ist. Das ist dann nicht mehr meine Sorge. Aber das Wunderbare ist, dass dieser Gott vorsorgt für uns alle. Und diesen Gott und dieses Hinschauen auf ihn wünsche ich euch. Er trägt unsere Sorgen. Er sorgt für uns. Er gibt uns die Kraft Er gibt uns die Freude, er gibt uns den Frieden ins Herz und die Sicht auf den Nächsten und auf das Morgen. Amen.
Amen. Amen. in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, es ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft es trinket, zu meinem Gedächtnis.
Jeder, wie du Gottes Kind möchte sein,
Vater zu mir, wenn er mahnt. Barmherzig, geduldig und ewig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er erhab unsere Sünde ins äußerste Meer, und betet den ewigen an. Jesus, gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als dein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer und betet den ewigen an.
Komm, betet den ewigen an. Es ist wunderbar zu wissen, wer dieser Ewige ist. Es ist wunderbar zu wissen, dass dieser Gott einen Namen trägt, Jesus Christus. Dieser Gott, der uns mit dem Vater verbindet. Dass wir Kinder Gottes sind, das ist wunderbar zu wissen. Wie traurig ist es? Ich rede immer wieder mit Kunden, die sagen, ja, ich glaube, aber mein Glaube ist Privatsache. Ich sage, ja, dann hast du nicht dasselbe wie ich. Ja, klar doch, wir haben doch alle einen Gott. Sag ich, nein, haben wir nicht. Haben nicht alle denselben. Mein Gott ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der für mich ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist und lebt. Das ist mein Gott, der neben dem Vater sitzt und für mich Fürsprache einlegt. Den der Vater durch seinen Sohn sieht er mich. Und das ist das Wunderbare, das ist mein Gott, mit dem ich rede. Ich brauche keinen Brief ohne Adresse und ohne Absender, vielleicht schon mit einem Absender, aber ohne Adresse irgendwo ins Universum schicken, dass vielleicht eine Müllgrube fällt. Ich kann mit meinem Gott reden und er hört mich. Und das Wunderbare ist, er erhört mich, wenn es sinnvoll ist, wenn es in seinem Sinn ist, wenn es richtig ist. Das kann ja ich nicht einmal ermessen. Und das ist unser Gebet. Unser Gebet ist unser Dank an diesen ewigen Gott, an diesen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser gemeinsamer Gott bist. Unser Gott, der alles in der Hand hält, dessen Augen nichts verborgen ist. Deine Blicke wandern durch die ganze Erde und den Erdall und du weißt alles. Und das ist so wunderbar, Herr, auch wenn ich irgendwas vergesse, dir zu sagen. Du weißt es und du vergisst es nicht. Wenn mein Memory nicht aufleuchtet, weil irgendein Stromausfall ist, aber du weißt es. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das beste Timing in der Welt hast. Und im Himmel sowieso. Dafür danke ich dir. Aber Herr, ich bitte dich, dass unter den Christen auch Einigkeit entsteht. Denn an der Liebe zueinander wird man sie erkennen, hast du gesagt. Herr, lass die Christen rauskommen, dass man sieht, dass sie das Licht sind, dass sie das Salz sind, dass sie wissen, dass du unser Gott bist, dass die Welt weiß, welche Hoffnung wir haben, welche Zuversicht wir haben. Herr, dafür danke ich dir. Ich danke dir für diese vielen Wunder, die bei jedem Einzelnen von uns geschehen sind und die immer wieder geschehen, Herr. Ich danke dir für die vielen Zeugnisse, die ich immer wieder höre. Gebetserhörungen, wo wir gar nicht dran denken, dass es so sein kann, Herr. Ich danke dir für deine Gegenwart in unserem Leben. Dass du nie abwesend bist, dass du kein Gott bist, der müde wird und schläft, sondern ein Gott, der über uns wacht. Dafür danke ich dir. Herr, ich bitte dich für unsere Geschwister auf der ganzen Welt, die verfolgt werden, deines Namens wegen Willen verfolgt werden, die Leid erfahren, Herr. Stärk sie. öffne ihre Augen für das, was morgen ist. Herr, vertritt sie, du sagst es, du vertrittst sie bei Gericht. Herr, du bist unser Fürsprecher in der Welt und außerhalb der Welt. Herr, und ich bitte dich auch für die Regierung, dass du die Wahl leitest. Ich bitte dich für Weisheit derjenigen, die antreten zur Wahl. Wir kennen ihre Herzen. Wir wissen nicht, was sich in ihren Köpfen abspielt, aber du weißt es. Und deswegen bitte ich dich um Weisheit für die Regierung, für diese Menschen, die unser Land leiten. Und ich bitte dich für unsere Arbeitskollegen, für den Mitarbeiter, für den Siegel, dass er wieder gesund wird, Herr. Dass du in der Werkstatt die Augen öffnest und die Fehler vor der Werkstattzeit zeigst. Dass du unsere Kunden sicher begleitest, Herr. Und dass keiner, der hier ein- und ausgeht, je verloren ist. Herr, eine normale Welt, ein Mensch aus der Welt, könnte unsere ganzen Anliegen und Sorgen gar nicht tragen. Ich glaube, der wäre nicht ein Leben. Ich würde wahrscheinlich, ich alleine schon, eine ganze Mannschaft beschäftigen. Aber dir weiß ich es geborgen. Ich weiß, dass du nie etwas gegen mich verwendest, sondern dass du mein Fürsprecher bist zum Vater. Dass ich einen Vater habe, dein Vater, dass wir einen gemeinsamen Vater haben. Dass du mein Freund und mein Gott bist. Und ich bitte dich jetzt für alle Flüchtlinge, speziell für die Michelle, Herr. Du hast ihr Leben in der Hand. Du kennst sie und hast sie lieb. Und ich bitte dich auch für meine Schwester, dass sie viele Menschen im Park erreicht und mit deiner Liebe berührt, dass sie umkehren zu dir. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, für jede seiner Familien. Jetzt ist Schulbeginn. Manche haben eine neue Arbeitsstelle. Herr, du weißt es. Ich bitte auch um dich, dass du uns behütest und bewahrst. Unsere Herzen und alles, was du uns geschenkt hast, Herr. Ich bitte dich für unsere Nachbarn, dass sie ihr Herz dir zuwenden und aufmachen. Dass sie aus deiner Liebe und deiner Fülle leben. Und dass sie endlich begreifen, dass jede einzelne Sorge sinnlos ist. Dass unsere Sorgen nichts anderes sind als unser Stolz, unsere Kontrollsucht, unsere Eigenmächtigkeit, dass wir denken, wir können es besser. Aber wenn wir die Sorge aus deiner Hand nehmen, ist es so, wie wenn du ein Wollknäuel, was ganz verrollt war, wieder aufgerollt zurückgibst. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns bewahrst, dass du unsere Kinder bewahrst, dass du unser Leben in der Hand hältst und dass du auch das Leben, das noch nicht auf der Welt ist, das ungeborene Leben in deiner Hand hältst. Herr, ich bitte dich auch für alle Arbeitgeber, wo wir stehen, dass du sie segnest und ihnen Weisheit schickst. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart und all das, wo du mich so reich beschenkt hast. Ich danke dir, Herr, dass meine Familie so groß ist, weil ich so viele Brüder und Schwestern habe, auch wenn ich sie nicht alle kenne. Ich danke dir dafür. Herr, begleit und bewahr uns. Amen.
Amen. Amen.
Unsere Ohren, unsere Arme und Hände und unsere Füße. Segne unsere Familien und behüte und bewahre uns. Amen.
Amen.
Amen. Amen.